ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi, zu einer Stunde unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Und heute gibt's eine kleine Wanderung durch die Geschichte hin zur Gegenwart. Wir setzen uns quasi auf einen Zeitstrahl und der beginnt mit dem Roman Die Lücken von Sheida Bazhyar. Gerade wurde bekannt, dass der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht. Zu Recht und weshalb, das erzählen wir gleich. Die Lücken spielt unter anderem in der NS-Zeit und erzählt uns von den Erosionen, Katastrophen und Nachwirkungen. Und dazu passt die Biografie, die wir vorstellen, Thomas Mann als politischer Autor. Wir wissen es, er war ein Mahner, wenn auch nicht unumstritten. Apropos, Monika Maron hat einen neuen Roman und unser Rezensent Dirk Furich ist begeistert. Und da sind wir schon so ein bisschen in der DDR-Geschichte gelandet, die ins Heute strahlt. Ich habe zu Gast den hallischen Künstler Markus Andreas Mohr, der in einem intensiven Buchprojekt seine Haftzeit beleuchtet, damals mit 15 in Halle an der Saale. Und zum Schluss, voll in die Gegenwart, wie merke ich als einfache Buchkäuferin, dass ich es mit einem KI-Text zu tun habe oder dass das vielleicht doch ein Biotext ist, wie auch immer. Ein Siegel, das in England entwickelt wurde, soll genau das transparent machen. Unter Büchern, aus der Geschichte in die Zukunft und das Ganze an Musik wie immer. Das hier ist ziemlich passend, ein François Hardy-Klassiker in einem neuen Gewand. Von der großen Françoise Hardy, hier in der Version von Susan Köchers Supraphon, Le Temps de l'Amour. Es sind erst 10 Jahre vergangen, seit ihr Debütroman veröffentlicht wurde. Und schon ist die Autorin Sheida Bazhyar aus der deutschsprachigen Literatur nicht mehr wegzudenken. Schon Nachts ist es leise in Teheran wurde von der Kritik hoch gelobt. Jahre später stand die Übersetzung des Romans auf der Shortlist des renommierten International Booker Prize. Shida Basyars zweiter Roman, Drei Kameradinnen, stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis, ebenso wie ihr neuer Roman, der jetzt erschienen ist und auch direkt dann auf der Shortlist gelandet ist, also Anwärter ist für einen der 5 besten Romane des Jahres. Die Lücken heißt der Roman und spielt in dem fiktiven Dorf Heimesbach im Hunsrück. Es ist kein Geheimnis, dass Hermeskeil, Shida Basyars Heimatstadt, dafür Pate gestanden hat. Und es geht um das Schweigen nach den Verbrechen im Nationalsozialismus, die im Titel erwähnten Lücken, die dieses Schweigen produziert und die Verantwortung, die es bedeutet, an einem solchen Ort zu leben. Leonie Berger hat die Lücken gelesen und mit Shida Basyar über ihr Buch gesprochen.
Die Lücken ist ein ganz besonderer Roman. Das wird schon in den ersten Sätzen klar.
Wenn wir es gewusst hätten, was hätte es geändert? Hätte unsere Mutter die Fenster geöffnet und der Sonne misstraut? Unser Vater aufgehört, den alten Nachbarn zu grüßen?
Diese unbequemen Fragen zeigen, hier wird etwas verschwiegen. Und diejenige, die das aufdecken will, ist ein Geist. Und sie spricht zu ihrer Schwester. Nach ihrem Tod ist sie nicht etwa im Paradies gelandet, sondern in Heimesbach im Hunsrück. Und sie ist sich nicht sicher, ob das vielleicht die Hölle ist. Die Erzählerin wird in der Zeit hin und her geworfen, wird zur Zeitzeugin unterschiedlicher Szenen der letzten 100 Jahre und berichtet ihrer Schwester Lou davon, die Heimesbach natürlich ebenso kennt wie sie. Wir erfahren, dass sie nur 3 Jahre dort verbracht haben. Glückliche Kinder sind sie dort gewesen, dorthin geflüchtet, aber wieder gegangen, bevor man sie wegschicken konnte. Autorin Shida Basyar war es wichtig, eine Erzählinstanz zu haben, die das Geschehen, auch die Abgründe, in die sie blickt, kommentieren kann.
Ich wollte aber das nicht selber sein. Also ich wollte, dass klar ist, wer spricht denn hier? Und der Geist, der erzählt, der kann natürlich ganz, ganz viel. Der kann sich erlauben, innerhalb von einem Satz die Perspektiven zu wechseln. Der kann viel mehr sehen als alle anderen. Der springt durch die Zeiten. Aber der Geist hat halt auch ein begrenztes Wissen, weil sie auch immer nur die Szenen mitbekommt, die wir als Lesende mitbekommen.
Dieser Erzählgeist war eine großartige Idee der Autorin, die im Buch perfekt funktioniert. Häufig nimmt sie sich zurück, erzählt, was sie sieht, ordnet aber gleichzeitig ein. Sie macht ihre Schwester Lou und uns mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern Heimesbachs bekannt, beginnend in den 1920er Jahren bis in die Gegenwart. Wie viele besondere Bücher so, erfordert auch dieses Geduld. Es dauert eine Weile, bis man wiederkehrende Personen erkennt, auch weil sie vielleicht inzwischen gealtert sind, bis man versteht, wer mit wem verwandt oder befreundet ist oder befreundet war, aber diese Freunde an die Ideologie verrät. So wie Lore, die ihre nationalsozialistische Gesinnung bis ins hohe Alter nicht wird ablegen können. Von ihrer einst besten Freundin Johanna, die jüdischen Glaubens ist, wird sie sich abwenden. Johanna wird zu lange in Heimesbach bleiben. Jahre später versucht Petra, eine Lehrerin, das Schweigen zu durchbrechen, was ihr nicht gelingen wird. Aber sie ist eine echte Freundin, auch für die, die neu sind im Ort. Shida Basyar hat sich beim Schreiben und der Ausgestaltung der Figuren und Szenen ganz auf ihre Intuition verlassen.
Ich hätte zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so richtig geplant, dass es 2 geflüchtete Familien aus Iran sind, um die es geht. So, weil ja nach Jahren, Jahrzehnten Geschichten erzählen, man immer so ein bisschen so ein Quotendenken hat. So eine Familie reicht ja, um das zu repräsentieren. Und ich habe beim Schreiben aber gespürt, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe da eben noch eine in der Hinterhand und die haben andere Perspektiven auf diesen Ort und andere Themen, andere Schwierigkeiten. Und ich bin da jetzt total froh drüber, dass ich nicht so richtig wahrgenommen habe, wie viel Text das letztlich werden würde, sondern dem seinen Raum gegeben habe.
Gut 500 Seiten sind es geworden und man möchte keine davon missen. So vielschichtig, so reich ist dieses Buch geworden. Shida Basyar hat sehr schmerzhafte Szenen geschrieben. Szenen von Diskriminierung, unmenschlicher Strenge, Verbohrtheit und Fremdsein. Gleichzeitig aber gibt es sehr zarte Szenen sanfter Annäherung, die von offener Neugier erzählen, von Freundschaft und Zugehörigkeit. Den Anstoß für ihren Roman hat Shida Basyar durch das Buch »Juden im Gau Musterdorf auf den Spuren ehemaliger jüdischer Nachbarn in Hermeskeil« von Heinz Ganz-Ohlich bekommen. Von dessen akribischer Recherche konnte die Autorin profitieren. Mit »Die Lücken« fügt sie die emotionale, die menschliche Dimension hinzu. Und selbst wenn ihr Erzählgeist über das Geschehen traurig oder empört ist, erhebt er keinen durchsichtigen Zeigefinger, verurteilt nicht, sondern sagt, was ist. Wie etwa, als die jüdischen Jungen Emil Ackermann und Heinz Kahn der Schule verwiesen wurden, noch bevor die antisemitischen Gesetze der Nationalsozialisten es verlangten.
Vorher fragte der Lehrer die Klasse noch, welche Note man Heinz Kahn zum Abschluss geben solle. Die Kinder sagten, eine 1. Er war ein guter Schüler, jeder wusste das. Der Lehrer gab ihm eine 3. Warum hat er überhaupt gefragt? Frag nicht nach einem Warum. Weil er es wollte. Die höhere Schule also unterrichtete keine jüdischen Schüler mehr, während man die Volksschule auf dem Acker der Familie Heimann baute.
Die Schauspielerin Banavsche Hurmasti liest die Hörbuchfassung des Romans. Die Volksschule auf dem Acker der Familie Heimann ist ein Beispiel, das Scheda Basyar von Hermeskeil direkt auf Heimesbach übertragen hat.
Die wollten es nicht und der ganze Ort hat die belagert, die HJ hat Pogrome vor deren Haus veranstaltet. Die Schule wurde darauf gebaut und ist immer noch die Grundschule des Ortes. Das war die Grundschule, auf die ich gegangen bin als Kind. Das heißt, wir profitieren alle nach wie vor davon, dass Juden und Jüdinnen und andere Opfergruppen auch vertrieben, ermordet wurden und beraubt wurden. Also wenn ich davon reden würde, irgendwem Verantwortung zu geben, dann würde ich sagen, allen.
Die Arbeit an ihrem Roman habe den Blick auf ihren Heimatort Hermeskeil verändert, sagt Scheda Basyar. Sie sieht die Lücken der bislang nicht erzählten Schicksale, denkt die Vergangenheit immer mit. Mit ihrem Roman kann sie diese auch nicht schließen oder nur auf einer anderen Ebene. Indem sie keinen historischen Roman geschrieben hat, sondern ein sprachlich brillant geknüpftes Netz aus Vergangenheit und Gegenwart, das zeigt, aus wie vielen Facetten die Geschichte eines Ortes besteht. Schreckliches und Schönes liegen nebeneinander. Menschen werden vertrieben und finden ein Zuhause. Die Lücken hält die Erinnerung wach, ein hochaktuelles und zugleich zeitloses Buch, das wir genau jetzt brauchen und immer brauchen werden.
Leonie Berger stellte vor den neuen Roman von Scheda Basyar, Die Lücken, erschienen beim Verlag Kiepenheuer und Witsch und auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis.
Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome and bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Let's get drunk, we'll reminisce about the day. We were broke, not getting paid. Like taking trips at the weekend, when I would drive down to see her, and we would paint the town. Too many shots I'd be passing out, cause I could never keep up. Quad vods, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now, just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bar. And though my heart grows fonder, must be city love. Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. Cause my darling, you and I could take over the world. One step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time,
just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I.
Und hier ist unter Büchern die Stunde Literatur bei und von MDR Kultur. Der Film Vaterland sorgt derzeit für volle Kinoseele und das Interesse an deutscher Geschichte, an Identität und an den Fragen, wie Intellektuelle auf politische Krisen reagieren, scheint ungebrochen. Passend dazu ist eine neue Thomas-Mann-Biografie erschienen. Sie heißt Thomas Mann, ein politisches Leben und stammt von dem Historiker Hans Woller. Mein Kollege Jan Schönfelder hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Brauchen wir denn wirklich noch eine weitere Thomas-Mann-Biografie?
Ja, unbedingt. Denn Hans Woller verfolgt einen ganz anderen Ansatz als viele seiner Vorgänger. Hans Woller ist Historiker, kein Literaturwissenschaftler. Und deshalb interessiert ihn weniger der Autor der Buddenbrooks oder des Zauberbergs, sondern Thomas Mann als politische Persönlichkeit. Ja, seine Quellen sind deshalb vor allem eben Essays, Briefe und Tagebucheinträge. Und seine zentrale These lautet, Mann war nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein politischer Kämpfer, und Woller möchte, wie er schreibt, das zweite Ich Thomas Mann sichtbar machen.
Das überrascht so ein klein bisschen, wenn man den Romancier im Kopf hat, weil Thomas Mann doch oft als eher unpolitischer, also zumindest politisch ein bisschen naiver Künstler gegolten hat.
Ja, genau. Und genau gegen dieses Bild schreibt Woller an. Lange wurde Thomas Mann etwa von Joachim Fest oder von Marcel Reich-Ranicki als politisch eher unbeholfen dargestellt. Und Woller hält das für eine Verkürzung. Er argumentiert, Thomas Mann hatte eine echte Leidenschaft für Politik. Er saugte Stimmungen, Informationen und Debatten auf und mischte sich immer wieder öffentlich ein. Ja, und das heißt nicht, dass er immer recht hatte. Im Gegenteil, das Spannende an diesem Buch, an dieser Biografie ist eben, dass Woller Mann nicht idealisiert. Er zeigt dessen politische Irrtümer ebenso deutlich wie seine Verdienste.
Dann gehen wir doch mal rein. Wo beginnt denn dieses politische Leben?
Ja, für Hans Woller ist der Erste Weltkrieg die entscheidende Zäsur. Thomas Mann sprach später selbst davon, damals aus einem politischen Schlummer geweckt worden zu sein. Tatsächlich befindet er sich ja 1914 in einem regelrechten Ausnahmezustand. Er begrüßt den Krieg, schreibt nationalistische und teilweise sogar rassistische Texte. Ja, und Woller nennt manche dieser Schriften regelrechte Agitationsliteratur. Mann möchte einfach dazugehören, will Nationaldichter werden und grenzt sich dabei scharf von seinem Bruder Heinrich ab. Der Gegensatz könnte kaum größer sein. Hier der Monarchist, dort der Demokrat, hier der Nationalist, dort der Internationalist, ja, und hier der Militarist und dort der Pazifist.
Das klingt total nach einem Thomas Mann, den heute viele nicht mehr kennen.
Ja, absolut. Woller beschreibt ihn in dieser Phase sogar als politischen Amokläufer. Aber das Interessante ist, nach 1918 gerät Mann ins Schwanken. Die Revolution, das Ende des Kaiserreichs und die politischen Umbrüche machen ihn einfach orientierungslos. Mal blickt er nach links, mal sucht er Zuflucht in nationalistischen Milieus. Ja, und die 20er Jahre erscheint bei Woller deshalb als permanenter Suchprozess. Politisch ist man kaum eindeutig einzuordnen. Seine berühmte Hinwendung zur Demokratie, sein sogenannter Dienst an Weimar, kommt er zögerlich und mit vielen Vorbehalten zustande.
Also er ist kein geläuterter Demokrat aus Überzeugung?
Ja, jedenfalls nicht von heute auf morgen. Woller spricht von einem langen Weg. Ein Auslöser war offenbar der Mord an Außenminister Walter Rathenau. Zudem entdeckt Thomas Mann in dieser Zeit Goethe neu und nähert sich über ihn republikanischen Ideen an. Er springt gewissermaßen über seinen eigenen Schatten. Ja, und damit macht er sich allerdings in seinem bisherigen Milieu völlig unbeliebt. Aus dem gefeierten konservativen Schriftsteller wird er ein Außenseiter.
Und dann kommen die Nationalsozialisten.
Ja, und hier wird Thomas Mann endgültig zum politischen Intellektuellen. Anfang der 30er Jahre versucht er zunächst, die Nazis zu verstehen. Er fragt immer wieder, warum folgen so viele Deutsche Hitler? Gleichzeitig setzt er sich für bedrängte Linke ein und wirbt öffentlich für die SPD. Allerdings bleibt er zunächst erstaunlich vorsichtig. Nach Hitlers Machtübernahme schweigt er fast 3 Jahre lang. Seine Bücher wurden nicht verbrannt und er vermeidet zunächst ein klares Bekenntnis zur Emigration. Und das ist eine der ambivalentesten Phasen seines Lebens.
Und dann kam irgendwann der endgültige Bruch?
Ja, 1936. Nach der Aberkennung seiner Bonner Ehrendoktorwürde veröffentlicht Thomas Mann einen offenen Brief und vollzieht die öffentliche Trennung vom NS-Regime. Von da an wird er zu einer der internationalen Symbolfiguren des Antifaschismus. in den USA, seinem Exilland, hält er Vorträge, reist durchs Land, spricht im Radio und mobilisiert gegen Hitler. Woller schreibt sogar, kein anderer deutscher Immigrant habe ein so großes Publikum erreicht und sich derart engagiert. Ja, und der Kampf gegen Hitler sei für Mann fast so aufwendig gewesen wie sein literarisches Schaffen.
Wenn ich das so höre, würde ich fast sagen, es klingt nach einer Heldengeschichte.
Nicht ganz. Auch hier bleibt Woller kritisch. Thomas Mann neigt in politischen Auseinandersetzungen oft zum Übermaß. Er unterstützt den Bombenkrieg gegen Deutschland, spricht von einer kollektiven Verantwortung der Deutschen und urteilt teilweise vernichtend über seine Landsleute. Gleichzeitig aber schweigt er viel zu oft über die Verbrechen Stalins. Er hat intensive Kontakte nach Moskau, zeigt Verständnis für den Kommunismus und blickt auf den, und blickt bei den Repressionen in der Sowjetunion auffällig häufig weg.
Und das setzt sich dann nach dem Krieg fort?
Ja, das setzt sich auch nach dem Krieg fort. Und hier wird das Buch besonders spannend. Während viele Emigranten nach 1945 auf die Bundesrepublik hoffen, bleibt Thomas Mann misstrauisch. In Bonn sieht er ehemalige Nazis in wichtigen Positionen. Er glaubt nicht an einen tiefgreifenden Sinneswandel vieler Westdeutscher und warnt immer wieder vor autoritären Tendenzen. Gleichzeitig entwickelt er eine bemerkenswerte Nachsicht gegenüber der DDR und der Sowjetunion. Er kritisiert die Vereinigten Staaten zunehmend scharf, gerät deshalb sogar ins Visier des FBI und spricht teilweise so polemisch über Amerika, dass sich viele seiner früheren Weggefährten von ihm abwenden.
Hat Woller dafür eine Erklärung?
Ja, er vermutet mehr. Er vermutet unter anderem eine tiefe kulturelle und emotionale Affinität zur russischen Literatur und Geisteswelt. Auch hier spricht er von politischen Fehleinschätzungen. Sein Urteil über die DDR sei oft beschönigend gewesen, seine Kritik an den USA dagegen oft überzogen. Woller formuliert das sehr treffend. Thomas Mann litt zunächst an einer Sehschwäche auf dem rechten Auge und später auf dem linken. Er erkannte die Gefahren des Nationalismus schließlich klar, unterschätzte aber lange die Verbrechen des Stalinismus.
Jetzt sind wir quasi am Ende des Buches. Was bleibt nach der Lektüre?
Ja, vor allem die Erkenntnis, dass Thomas Mann viel widersprüchlicher war, als wir heute oft glauben. Woller räumt mit dem geschönten Feuilletonbild auf. Er zeigt einen Mann voller Zweifel, Widersprüche und politischer Irrtümer. Einen Nationalisten, der Demokrat wurde, einen Verteidiger Deutschlands, der später zum Ankläger wurde, einen Antifaschisten, der gegenüber dem Kommunismus lange erstaunlich blind blieb. Ja, und gerade diese Ambivalenzen machen die Biografie einfach so lesenswert. Thomas Mann erscheint hier nicht als Denkmal, sondern schlicht als Mensch. Und vielleicht liegt darin auch die Aktualität eben einfach dieses Buches. Es erinnert eben daran, dass selbst die größten Intellektuellen ihrer Zeit politische Irrtümer begehen können.
Hans Woller, Thomas Mann, ein politisches Leben, erschienen im Beck Verlag. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herrn Schönfelder.
Ja, ich danke auch.
Ich weiß noch genau, es war in Amsterdam. Du warst alles, nur kein frommes Lamm. Wir nahmen, was wir brauchten und noch mehr. War eine Sau raus, kam gleich eine andere hinterher. Das Vierte hatten wir uns geklaut. Es musste wild sein, schräg und laut. Der Absturz kam, waren wir mal clean. Denn von dem, was wir suchten, trennten uns Galaxien. Wie es kommt und auf welche Weise, weiß man nicht. Doch auf jeden Fall leise. Weise weiß man nicht, doch auf jeden Fall leise. Als die Spannung nachließ, dachten wir, jetzt ist Schluss. Wir packten unsere Sachen und gingen runter zum Fluss. Du wolltest nach Rom und ich nach Madrid. Wir fuhren alleine und trotzdem fuhr der andere immer mit. Wir wussten erst nicht, was da eigentlich war. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar. Doch wenn ich hier ruhig neben dir lieg, weiß ich, dass ich nirgends auf der Welt mehr krieg. Wie es kommt und auf welche Weise, weiß man nicht, doch auf jeden Fall leise. Weise weiß man nicht, doch auf jeden Fall leise. Verzweiflung weint nicht, Freude lacht nicht, der Rest ist unsichtbar. Es gibt einen stillen Schuss, der kracht nicht, wie letzte Nacht nicht wahr. Doch auf jeden Fall leise. Wie es kommt und auf welche Weise, weiß man nicht. Doch auf jeden Fall leise. Doch auf jeden Fall leise.
Tokunbo war das mit einem Song von Stoppock. Der schmale Titel heißt Leise. Unter Büchern, die Stunde Literatur bei MDR Kultur. Monika Maron, die wurde in den 90er Jahren durch ihren Roman Flugasche bekannt. Das Buch über Umweltzerstörungen durfte in der DDR nicht erscheinen. Und seitdem war sie Autorin des S. Fischer Verlags in Frankfurt am Main. Der beendete vor einigen Jahren die Zusammenarbeit mit ihr wegen vermeintlicher politisch unkorrekter Aussagen zu Migration und Islam, was zu einer heftigen Feuilleton-Debatte führte. Die Autorin wurde im Juni dieses Jahres 85 Jahre alt und vor kurzem sind ihre Tagebücher erschienen. Jetzt aber ist auch ein neuer Roman rausgekommen. 4 Minuten heißt er. Dirk Fuhrig stellt ihn vor.
Eine Journalistin Mitte 50 wird von einem Auto angefahren. Nur das schnelle Eingreifen eines Unfallarztes rettet ihr das Leben.
Herzstillstand? Ja, mindestens 3 Minuten, wahrscheinlich etwas länger. Ich war tot? Dr. Bernhard lächelte. Genau genommen waren sie einige Minuten tot, aber eigentlich hatte nur ihr Herz für kurze Zeit aufgehört zu schlagen. Aber sie leben, sagte Dr. Bernhard.
Das einschneidende existenzielle Ereignis sorgt bei dem Unfallopfer für erhebliche Verwirrung. Lea, die eine erfolgreiche Karriere als politische Korrespondentin einer bedeutenden überregionalen Zeitung gemacht hat, man darf an die FAZ denken, beginnt am Sinn ihres bisherigen Lebens zu zweifeln.
Lea blieb zurück mit dem Wort Tod. Es verbündete sich mit dem Schmerz in ihrem Kopf und drückte gegen die geborstene Schädeldecke Tod, Tod, Tod. Sie war also gestorben, wenn auch nur für 3 oder 4 Minuten. Viel länger kann das nicht gewesen sein, sonst, so viel wusste sie, wären Hirnschäden zurückgeblieben, was offenbar aber nicht der Fall war. Und dann wurde sie wieder zum Leben erweckt. Sie hatte das größte Geheimnis, den Tod, erlebt und auch nicht.
Dass ein Mensch nach einer Nahtoderfahrung grundlegende Fragen stellt, ist fast selbstverständlich. Zumal in einem Alter, in dem die Midlife-Crisis normalerweise gerade überwunden ist und der Blick auf das verbleibende Jahrzehnt im Berufsleben in den Vordergrund rückt. Monika Maron gelingt es, dieser häufig beschriebenen Krise interessante und sehr individuelle Aspekte abzugewinnen. Lea reflektiert über ihr Aufwachsen in der DDR und den Schock, der ihr versetzt wurde, als ihre erste Liebe von heute auf morgen in den Westen verschwand. Von seinem plötzlich bewilligten Ausreiseantrag hatte ihr Max nichts erzählt. Erst jetzt, mehr als 30 Jahre danach, forscht sie seinem Verbleib nach. Doch die Kontaktaufnahme mit dem mittlerweile Germanistikprofessor gewordenen Freund wird nicht zur großen, nachgeholten Love Story. Es ist nur ein Element in einer Reflexion über Zufall, Schicksal und Bestimmung. Die Atheistin schließt plötzlich auch den Einfluss von Religion nicht mehr kategorisch aus. Denn neben dem Ersthelfer stand zufällig ein Pfarrer am Unfallort, der für sie betete.
Ich glaube zwar nicht an Gott, aber seit meiner Rettung bin ich mir nicht mehr sicher. Auch der Rettungsarzt war ein Christ, wenn auch Protestant. Vielleicht wurde beides gebraucht, die Medizin und der Glauben.
Monika Maron, 1941 in Berlin geboren, zog 1955 aus dem Westteil der Stadt in den Osten und 1988 nach Hamburg. Heute lebt sie in Berlin-Schöneberg und im weiteren Umland der Hauptstadt. Beide Orte sind auch Schauplätze in 4 Minuten. Wer das Werk der Allem-Konformismus-Abholden-Schriftstellerin gut kennt, wird in den Schilderungen der Romanheldin Lea zahlreiche Anklänge an Marons frühere Bücher und an ihre Biografie feststellen. Ihre Beschäftigung mit dem zusammengebrochenen Solarboom in Bitterfeld taucht auf, ebenso das Motiv der gescheiterten Liebe wie in Animal Triste oder die Passion für Hunde wie in Bonnie Propeller. Politische Kontroversen um ihre angebliche Rechtslastigkeit wegen ihrer Kritik am Islam und der Zuwanderung werden ganz subtil am Rande angetupft. Politik und der Überdruss daran tritt in Gestalt von Leas Beruf, Parlamentskorrespondentin, aber im weiteren Sinne auch in Leas plötzlichem Interesse an Georg Büchners Drama Dantons Tod in Erscheinung.
Die Mäßigung der Revolution hat Büchner offenbar nicht interessiert, auch Napoleon nicht. Nur der Absturz der revolutionären Idee in ein blutiges Gemetzel.
4 Minuten ist eine leichthändig entworfene Reflexion über die Tiefen und Untiefen unserer Existenz. Ein heiter-melancholisches Nachdenken über Zufall und Willkür, Selbstbestimmung und äußere Zwänge, über Religion, Literatur und Philosophie, die Irrungen der Liebe, Last und Vorzüge des Alterns und den Umgang mit dem Tod. Ein sehr einnehmender, nachdenklich stimmender und äußerst kraftvoll geschriebener Roman.
Dirk Furich war das mit seinem Lesetipp. Monika Maron, 4 Minuten. Der Roman ist beim Verlag Hoffmann und Campe erschienen.
Too late.
MDR Kultur unter Büchern. Und ich habe jetzt einen Gast bei mir, der keinen langen Weg hatte, denn er lebt in Halle an der Saale, dessen Buch in diesem Jahr erschienen ist, der Text und Bild zusammenbringt in einem sehr beeindruckenden Kunstwerk, das den Titel trägt Verhaftet, eine Ortsbegehung, ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Hallo, Markus Andreas Mohr.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind Fotograf und Medienkünstler, Autor, Lyriker und arbeiten, wie Sie es selbst nennen, an der Schnittstelle zwischen Bild, Text und Erinnerung in Ihrem Buch. Es gibt da dieses schöne Zitat, das ich jetzt ganz langsam lesen muss. Vielleicht ist Kunst nichts anderes als die Verwandlung von Verhaftung in Freiheit und das Erzählen nichts anderes als der Versuch, diese Freiheit zu teilen. Dieser Erkenntnis liegt eine Geschichte zugrunde, die Ihre Geschichte ist. Sie waren 15, damals 1987, wurden in der DDR verhaftet und 8 Wochen in einer Untersuchungshaftanstalt in Halle an der Saale festgehalten. Sie schreiben im Buch davon, wie das kam. Mögen Sie selbst ein bisschen mehr erzählen, also wie Sie in diese Situation gekommen sind mit 15?
Ja, eigentlich, ich würde jetzt fast sagen, ganz normal. Also als Jugendlicher, beziehungsweise in dem Alter ja fast noch Heranwachsender, viel auf Umwegen, mit Abwegen unterwegs gewesen und vielen Irrtümern unterlaufen und dann natürlich irgendwann bei all diesen abenteuerlichen Erlebnissen mit der Justiz beziehungsweise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und dann gab es so einen Überraschungsmoment, den ich in der damaligen Naivität gar nicht so hab kommen sehen oder absehen können. Und ja, dann schlossen sich im Prinzip die Tore.
Am Hansering, das ist ein Gebäude, das es jetzt noch gibt. Das steht immer noch da. Wann kam die Idee, ich gehe da nochmal hin? Ich gucke mir das nochmal an. Es hat ja auch was durchaus Therapeutisches im freudschen Sinne. So erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Wie zwangsläufig war das, da nochmal hinzugehen?
Ja, es ist natürlich so ein prägender Ort, ne, der mich irgendwie nie losgelassen hat. Und da das ja, wie Sie gerade so schön sagten, ein bestehender Ort im, nennen wir es jetzt mal, Altstadtzentrum von Halle ist, ich auch gar nicht so weit davon weg wohne, damit auch irgendwie auf meinen Weg, auf meinen täglichen Wegen oder bei Spaziergängen eigentlich schon immer so ein Impuls war, dort mal zu verharren und zu gucken. Das habe ich irgendwann so auch festgestellt und ja, irgendwann war dann die Möglichkeit, nicht nur vor den Toren oder der Mauer zu stehen, sondern da eben auch nochmal rein zu können. Und das war dann schon so ein Impuls, das Ermöglichen von Reflexion und im weitesten Sinne dann auch das Erzählen von Geschichten ermöglichte.
Es sind ja beeindruckende Fotos, die Sie mit Ihrem Erinnerungstext kombinieren. Dieses Zurückgehen, war das eins, was in mehreren Schritten passiert ist, oder war das so quasi eine Session, in der auch die Fotos entstanden sind? Wie muss ich mir das vorstellen? Einfach diesen auch fotografisch-künstlerischen Prozess.
Naja, ich habe es so ein bisschen angedeutet mit regelmäßigen Spaziergängen oder eben immer dieses wieder dort verharren und als Fotograf oder als visueller Mensch ist auf meinen Spaziergängen natürlich auch immer das Auslösen einer Kamera Bestandteil und so wie ich von außen eben schon immer mal ein Bild gemacht habe von irgendwelchen Details oder Spuren, die mich beeindruckt haben und veranlasst haben, das zu visualisieren und festzuhalten mit Hilfe von Kamera oder Smartphone, war das dann natürlich nochmal so einen Schritt weiter, Zugang zu dem Gebäude zu kriegen und da dann auch mehr oder weniger zielgerichtet durch das Gebäude zu streifen und da dann aber auch explizit zu gucken, woran erinnerst du dich, wie ist jetzt der Eindruck? Ja, in gewisser Weise so ein Automatismus als fotografierender Mensch.
Fotografierender Mensch und auch schreibender Mensch. Es gibt ja auch diesen Text, den Sie dazu geschrieben haben. Wie kam der zustande? Gab es den zuerst oder ist der dann durch die Fotos nochmal hervorgekommen?
Eigentlich auch ein Zusammenspiel. Das ist so ein grundsätzlicher Ansatz meiner Arbeit. Einerseits das Arbeiten mit Text, andererseits das Arbeiten mit Bild, aber in dieser Kombination, wie es jetzt auch in dem Bild-Textband dargestellt ist, ist eigentlich das Spannende, das, was dazwischen steht, was das macht. Also die Bilder haben jetzt nicht den illustrierenden Charakter zu den Texten, genauso wenig wie die Texte so einen illustrativen Charakter zu den Bildern haben. Und das ist für mich selbst auch das Spannende an der Arbeit, zu erleben, was zwischen diesen beiden Medien passiert. Und die Frage war jetzt, glaube ich, was war zuerst da, das Bild oder der Text? Ja, irgendwie beides, ne? Jetzt nicht im materiellen Sinne. Die Bilder sind ja auch irgendwie die Bilder im Kopf und die Texte sind dann im Prinzip ein anderes Medium und das, was man an Bildern im Kopf hat, ja, als Auslöser für eine Erzählung zu nutzen. Ich glaube, so ist das besser umschrieben als so ein planmäßiges Dokumentieren eines Zustandes, eines Gebäudes, denn das war es keineswegs.
Sie waren damals 15. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein kann. Das waren 8 Wochen, das waren 2 Monate zusammen mit 3 anderen Männern in einer kleinen Zelle in einem Gebäude mit vielen, vielen Zellen. Nach dem Text und Ihren Bildern kann ich mir so ein bisschen was vorstellen. Haben Sie das Buch auch dafür gemacht, damit Geschichte erhalten bleibt?
Ach, eine gute Frage. Habe ich das deswegen gemacht? Natürlich ist das dann auch ein Anliegen, Teilhabe zu schaffen, ne? An den eigenen Erlebnissen, Erinnerungen und ja, mit den eigenen Geschichten Geschichte nacherlebbar, nachführbar zu machen.
Sie schreiben an einer Stelle: Meine künstlerische Biografie ist von dieser Bewegung bestimmt, aus dem Eingeschlossenen etwas Offenes zu machen. Wenn Sie jetzt dieses Buch in der Hand halten, was ist das für Sie? Also neben der Überwindung auch so ein bisschen Triumph gegen die damalige Staatsgewalt?
Da klingt wieder ein bisschen so eine Reduzierung an. War nicht mein Anliegen, primär gegen die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse zu protestieren oder nochmal aufzubegehren. Andererseits ist das Buch natürlich, wenn man es dann in den Händen hält, schon so ein Abschluss von einem langen, langen Prozess und irgendwie auch eine Befreiung. Und das meint das ja eigentlich auch im Titel, also die Befreiung aus einer gewissen Verhaftung heraus. Ja, also damit auch was Therapeutisches. Aber jetzt, wo das Buch da ist, ist das spürbar abgeschlossen, ja.
Markus Andreas Mohr, Verhaftet, eine Ortsbegehung, erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, das Buch, das wird vorgestellt vom Verleger Roman Pliske im Gespräch mit Markus Andreas Mohr am kommenden Montag, den 14. September, im Literaturhaus in Halle ab 19 Uhr. Danke für das Buch und danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Disappear if he's love like ones I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. I'm not scared of your lovely mouth, it's your voice gets in the way, saying ordinary things. They float on air instead. I look down at your fingers, imagine them entwined in mine, and then I look away, afraid that I might find. I love to make the day go by like a gentle breeze. I love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about. Disappear with ease. Love like ones I've read about or heard about in song.
Und hier ist Unterbüchern von MDR Kultur. Leserinnen und Leser müssen sich immer öfter die Frage stellen, ist das Buch, was ich gerade lese, von einem Menschen geschrieben oder hatte eine KI was damit zu tun? Was zunächst in der Unterhaltungsliteratur ein Thema war, beschäftigt jetzt sogar schon die Jurys von Buchpreisen weltweit. Und selbst Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat zugegeben, beim Schreiben ihres Romans eine KI zur Beratung herangezogen zu haben. Also zur Beratung, nicht zum Schreiben. Soweit ist es noch nicht. Trotzdem. Was kann man dagegen tun? Ein britisches Start-up könnte eine Lösung haben. Und die wird von vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern herbeigesehen. Es geht nämlich wirklich darum, sowas zu identifizieren. Lisa Maria Röhling hat recherchiert.
Der Buchladen von Starlin Marlowe sticht inmitten der britischen Universitätsstadt Oxford sofort ins Auge. Die Fassade ist pink gestrichen, durch die großen Schaufenster sind viele bunte und filigran verzierte Buchcover zu sehen. Typische Anzeichen für das Genre, auf das sich die Amerikanerin in ihrem Laden spezialisiert hat. In Bad Girl Books werden nur Romantasy-Werke verkauft, also romantische Fantasy-Geschichten. Solche Romane haben in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Starlin Marlowe hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Romantasy ist für mich ein Riesending. Es gibt darin so viele Genres und Subgenres und es gibt so viel zu entdecken. Aber Romantasy hat in den vergangenen Jahren auch anderweitig Schlagzeilen gemacht. Der Markt wird mit Neuerscheinungen überschwemmt und in vielen soll mehr KI als menschliche Kreativität stecken. Das bewegt die Fans und auch die Buchhändlerin Starlin Marlowe. Sie lässt inzwischen alle Autorinnen und Autoren, deren Bücher in ihrem Laden verkauft werden, eine Erklärung unterschreiben. Damit bestätigen sie, dass sie keine KI benutzt haben. Wenn sie dann lügen, fällt es auf mich zurück. Es ist immer eine Gratwanderung, damit ich nicht unschuldigen Autoren vorwerfe, KI benutzt zu haben und gleichzeitig sicher gehe, dass keine KI-generierten Produkte in Bad Girl Books landen. Ein britisches Startup könnte jetzt eine Lösung für das Dilemma haben. Books by People, was so viel heißt wie Bücher von Menschen, hat ein umfassendes Verfahren entworfen, mit dem geprüft werden soll, ob ein Buch von einem Menschen oder einem KI-gesteuerten Sprachmodell entworfen wurde. Die Gründerin Esme Dennis kommt selber aus der Verlagsszene, hat in den vergangenen Jahren viele Diskussionen um KI in der Literatur mitverfolgt. Sie sagt, es brauche eine Lösung, damit Leserinnen und Leser entscheiden können, ob sie ein Buch mit KI lesen oder nicht.
There needed to be some kind of solution in place, so people would be able to make the choice if they wanted to be able to choose a kind of AI-free work.
Wer den Prüfungsprozess von Books by People besteht, bekommt ein entsprechendes Siegel für sein Buch. Werkzeuge, um KI in Literatur zu entdecken, gibt es schon, die liegen aber oft falsch. Selbst der Romanklassiker Dracula von Bram Stoker wurde schon als KI-generiert eingestuft. Deswegen haben Esme Dennis und ihr Team einen weitaus umfassenderen Prüfprozess entworfen, für den auch die Autoren und Lektoren interviewt werden. Der Prozess ist eine Mischung von menschlicher Recherche und einer von uns entworfenen Technologie. Im Kern wird anhand des Manuskripts nachvollzogen, wie der Entstehungsprozess durch die Autoren oder die Lektoren abgelaufen ist. Dann wird überprüft, ob der Text eine typische Autorenhandschrift zeigt. Und zuletzt schauen wir uns an, ob der Entwurfsprozess typisch menschlich ist. Denn ein Manuskript von einem Menschen wächst und verändert sich auf eine bestimmte Weise, das kann man anhand der Dokumentendaten nachvollziehen. Übernimmt eine KI, sind oft gar keine Entwürfe im Manuskript hinterlegt. Mehrere tausend Wörter tauchen dann gerne mal aus dem Nichts auf. Aktuell arbeiten Esme Dennis und ihre Kollegen mit 5 Verlagen zusammen, die den Prüfprozess von Books by People bei allen künftigen Veröffentlichungen anwenden wollen. Sie hofft, dass sie das Geschäftsmodell irgendwann so ausweiten können, dass auch Autorinnen und Autoren, die beispielsweise ihre Werke selbst verlegen, sich den Prüfprozess auch leisten können. Diese Hoffnung hat auch Starlin Marlowe. In ihrem Laden stehen viele Bücher von Indie-Autoren. Aber so ein Siegel für menschengemachte Literatur, das sei ein echter Wendepunkt. Das wäre ein großartiges Werkzeug für Buchhändler und auch für Leserinnen und Leser, damit sie wissen, sie unterstützen echte Menschen und können darauf auch beim Lesen vertrauen. Sie hofft, so ein Siegel auch irgendwann in ihrem Laden zu sehen, damit sie und ihre Kunden einen weiten Bogen um Bücher mit KI machen können.
Ein Siegel, das hilft, einen Bogen zu machen. Hier mit Blick auf den Buchmarkt. Lisa Maria Röhling mit einem Bericht aus England war das. Und das hier war eine Stunde Literatur bei MDR Kultur. Unter Büchern, wie immer, frisch am Mittwoch im Radio und in ARD Sounds. Alle Titel der Bücher, die stehen wie immer in den Shownotes. Ich bin Katrin Schumacher und ich sag Ahoi, bis nächste Woche. Und bis dahin, wie immer, stabiles Lesen.
La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo, io cammino mentre
bianchi nella notte. Una voce che mi parla, chi sarà? Dimmi ragazzo solo dove vai, perché tanto dolore. Hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amori è tutta piena la città. No ragazza sola, ti prego no, stavolta sei in errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto.
Wenn Herr Scheer seinen Drahtkorb hervorholt, kann das für den 13-jährigen Toni und seine Mitschüler nur eins bedeuten. Ranzenkontrolle.
Er steckte seine knochigen Finger in Turnbeutel und Brotkapseln. Er blätterte Hefte durch. Akribisch förderte er nicht-sozialistische Kaugummis zutage. Dazu Bonbons, Aufkleber und die eine oder andere Autosammelkarte.
Der DDR-treue Lehrer ist aber nicht Tonis einziges Problem. Dazu kommen streitende Eltern und eine Schwester, die nur in seinem Kopf existiert. Das Einzige, was ihm diesen Sommer Halt gibt, ist sein Freund Mike.
Ich sah seine gesprenkelten Augen, das Hörgerät und den Flaum seiner raspelkurzen Haare. Von Mike schien eine seltsame Macht auszugehen, eine Selbstverständlichkeit, auf der Welt zu sein und sich in ihr zu bewegen.
Jetzt, wo du ein Held bist, der neue Roman von Thilo Krause, gelesen von Oskar Hoppe. Jetzt in ARD Sounds.